die Texte, die schreibe ich ja nicht gegen Trends oder so, sondern das sind eher so Themen, wo es mich dann hinzieht. Und manchmal sind es Sachen, die allen auffallen, aber wo ich irgendwie nochmal einen anderen Akzent drin sehe, der zu einem Witz explodiert in mir. Und das ist dann meistens die Initiation für eine Geschichte.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kapitelrauschen. Mein Name ist Lisa Gerlach und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Rostocker Autor Steffen Dürre. Im Oktober 2024 erhielt er den Publikumspreis des Literaturpreises MV und ist mit seiner Prosa und Lyrik unter anderem regelmäßig in der Zeitschrift Risse vertreten. Im Laufe dieser Folge wollen wir ihn und seinen Begriff von Literatur ein bisschen näher kennenlernen. Dazu spricht meine Kollegin Marie Zimmer, die wir hiermit ganz herzlich im Team von Kapitelrauschen begrüßen, wieder mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Heute über das Thema der Autofiktion bzw. der Selbstreferenz in der Literatur. Schön, dass ihr uns zuhört. Frisch erholt bist du ja gerade zurück aus deinem Schreiburlaub in Marokko. Siehst auch sehr erholt aus, ein bisschen braun gebrannt. Wie war es denn überhaupt? Was hast du dort so getrieben in Marokko?
Na, ich war hauptsächlich in Essaouira und das ist das erste Mal eigentlich auch, dass ich meinen Fuß auf einen anderen Kontinent gesetzt habe. Insofern war ich auch zwar vorbereitet, aber dann doch auch überrascht über die vielen neuen Eindrücke, die mich da kulturell erwartet haben.
Machst du sowas regelmäßig, so Schreiburlaub?
Ja, tatsächlich mit ein, zwei Freunden gelegentlich, aber eher so im Mecklenburger In- oder Umland umtriebig gewesen. Da haben uns dann immer mal so 3-4 Tage irgendwo in der Einöde eingesiedelt, um da möglichst keinen sozialen Einflüssen ausgesetzt zu sein.
Und kein Mobilfunknetz?
Ja, in der Regel war ich dann auch immer in einem Funkloch, aber diesmal sind wir halt auch mal weitergereist. Und da war es natürlich ein bisschen schwieriger, sich auf das Schreiben einzulassen, weil man natürlich auch so abgelenkt war von den vielen neuen Eindrücken und man wollte ja auch was sehen, wenn man schon mal woanders ist.
Hast du denn auch über diese neuen Eindrücke geschrieben? Also hatte das so einen Einfluss auf deinen Schaffensprozess?
Ich habe es tatsächlich irgendwann versucht, aber bis auf so ein paar kleine Notizen ist da nichts raus geworden. Ich glaube auch eher, dass das irgendwann im Anschluss nochmal so einen Nachhall bekommt. Also dass ich dann aus der Distanz eher kreativer oder produktiver bin als jetzt so aus der Lameng heraus.
Aber die meiste Zeit verbringst du jetzt nicht im Ausland im Schreiburlaub, sondern hier in Mecklenburg-Vorpommern, nehme ich mal an. Und deswegen bist du auch heute hier bei uns zu Gast. Und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit der berühmt-berüchtigten Schnellfragerunde. Also ich stelle dir ein paar Fragen und das sind entweder Oder-Fragen oder Fragen, die du ja möglichst kurz und knapp beantworten sollst. Einfach damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Fühlst du dich bereit?
Ja.
Richtige Mahlzeiten oder lieber verschiedene Snacks beim Schreiben?
Snacks.
Tippen auf dem Laptop oder ganz oldschool, lieber handschriftlich im Notizbuch?
Tippen.
Was ist dein liebster Wochentag und warum? Da kannst du ruhig im Satz antworten.
Als Selbstständiger habe ich keine Wochen- oder Wochenendtage. Also in der Regel dann der freie Tag.
Welche Art Mensch liest deine Texte?
Sich auf Überraschung einlassen könnende.
Von 1 bis 10, wie aufgeräumt ist dein Arbeitsplatz aktuell? Wenn 1 sehr unordentlich ist und 10 sehr aufgeräumt.
Ja, 9.
Was für Bücher liest du eigentlich privat?
Viel divers. Also ich bin viel Leser. Momentan habe ich mich mal wieder so auf einige aktuelle Literatur auch eingelassen, zeitgenössische. Bin aber immer irgendwie auch für mich dazu angehalten, ganz viele Klassiker nachzuholen, weil die wachsen ja auch immer zusehends an. Ich stehe auf außen- oder randständige Literatur, groteske, bizarre Autoren, die einen dann doch nochmal überraschen mit der Erzählweise oder mit dem Erzählten.
Was ist dein Lieblingsort, um kreativ zu werden?
Ich wünschte, es wäre der Schreibtisch, aber meistens ist es die Couch.
Welche Superkraft hättest du gern?
Nicht auf den Mund gefallen zu sein.
Welche Situationen aus deinem Leben sind für dich die größte Inspiration?
Es ist ja mein Zusammenspiel, ne? Also ich lasse mich dann eher überraschen. Manchmal sind Sachen, die andere nicht beachten, die mir auffallen. Und manchmal sind es Sachen, die allen auffallen, aber wo ich irgendwie nochmal einen anderen Akzent drin sehe, der zu einem Witz explodiert in mir. Und das ist dann meistens die Initiation für eine Geschichte.
Und eine letzte Frage: Beschreibe deinen Schreibstil in einem Wort.
Kautzig.
Okay, das war unsere Schnellfragerunde, um dich direkt am Anfang mal ein bisschen besser kennenzulernen. Du bezeichnest dich auch als, das habe ich jetzt aus dem Vorgespräch so ein bisschen zitiert, den erfolgreichsten, sich selbst verhindernden Autor. Ich glaube, das musst du vielleicht unseren ZuhörerInnen noch mal ein bisschen genauer erklären.
Na, das Schreiben ist für mich irgendwie wie das stiefmütterlich behandelte Lieblingskind, was ein bisschen daran liegt, dass der Selbstzweifel da immer so ein bisschen reingrätscht ins Schreiben. Also ich muss das immer wieder neu lernen, mich da von diesem Gefühl, von diesem Zweifel zu befreien, dass es eigentlich eher um die eigene Schreiblust geht und nicht um die Erwartung, dass der Text bei anderen irgendwie auch funktioniert. In erster Linie muss der aus einer Lust heraus entstehen. Ich kriege es ganz gut hin, mich gelegentlich selbst zu verhindern, aber ich bin manchmal auch durchaus erfolgreich in meinem Metier.
Zum Beispiel, indem man den Publikumspreis vom Literaturpreis bekommt. Mehr dazu später. Im Vorgespräch hast du mir schon erzählt, Steffen, dass du sehr früh schon so eine große Begeisterung fürs Schreiben entwickelt hast. Wie fing das denn alles ganz genau an?
Wir sollten in der Schule einmal eine Hausaufgabe machen. Und ich habe die offenbar missverstanden und habe ein Gedicht geschrieben. Es ging um Herbstlaub oder, genau, es ging, glaube ich, um so ein Herbstlaubblatt. Und als wir dann unsere Hausaufgaben verlesen sollten, hat mich der Text offenbar selbst so sehr ergriffen, dass ich Tränen in den Augen hatte. Und ich weiß auch nicht, ob die Mitschülerinnen und Mitschüler von dem Gedicht oder von meiner Rührung ergriffen waren. Auf jeden Fall hatte das einen sehr starken Effekt, auch auf die Klasse. Meine Lehrerin hatte daraufhin auch, hatte mich versucht, darin zu bestärken, weiterzumachen. Ja, und offenbar habe ich das auch gemacht.
Das hast du munter weitergemacht während deiner Schulzeit, nehme ich an. Und irgendwann nach dem Abi hast du dann angefangen, Lehramt zu studieren. Warum Lehramt?
Eigentlich aus zweierlei Gründen. Einmal aus einer gewissen Hilflosigkeit, weil ich auch noch nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfangen wollen würde in der Zukunft. Aber auch eigentlich, weil das Lesefächer waren. Deutsch, Philosophie. Ich habe mich gefreut auf den Leseumfang, der mich da erwarten würde.
Klar, das war auch meine Motivation. Ich habe nämlich die gleichen Fächer auch mit Lehramt lustigerweise angefangen zu studieren und bin dann ebenfalls wie du in den Bachelor gewechselt. Und für diesen Bachelor hast du dir auch ordentlich Zeit genommen, wie du mir schon erzählt hast. Wie lang war denn das genau?
Ich habe 26 Semester studiert, genau. Und dann also 2-3 Semester vorher habe ich dann auf den Bachelor umgesattelt, weil ich angesichts familiärer und arbeitstechnischer Umstände dieses Prüfungssemester nicht mehr zu meistern glaubte und habe dann aber trotzdem noch mit dem Schein die Uni verlassen.
Sehr schön. Und was hast du sonst noch außer diesen Schein aus deiner Studienzeit mitgenommen, jetzt mal abgesehen von den regulären Studieninhalten in Sprach- und Literaturwissenschaft, die hier gelehrt werden?
Na, für mich war das immer auch ein gutes Lesetraining, also zu lernen, wie man genau liest, zumindest nochmal aus akademischer Sicht. Und natürlich die Vielfalt der Bücher haben mir auf jeden Fall den Horizont erweitert, ne? Also richtig aufgedehnt, auch durch Philosophie, einfach das Denken um die Ecke. Das war eine gute Hilfe, einfach auch die eigene Wahrnehmung nochmal zu üben und zu trainieren auf das, was geschieht oder was geschehen kann. Und das hilft natürlich auch dem Geschichtenerzählen.
Hast du denn auch neben dem Studium geschrieben, sicherlich? Ja, was ist da eigentlich so rausgekommen und inwiefern hat sich vielleicht dein Schreibstil auch im Laufe des Studiums gewandelt?
Na, ich habe nebenbei auch aus Gründen, also Geldnotgründen, habe ich mich selbst umgeschult nochmal zu einem Grafiker und habe dann so grafische Arbeiten gemacht, worin ich ja jetzt hauptberuflich tätig bin. Aber auf der anderen Seite habe ich auch, um dem dann doch sehr theorielastigen und drögen Studium oder der drögen Seite des Studiums etwas entgegenzusetzen, eine Literaturzeitschrift gegründet und sozusagen eine Praxisnähe zu dem Thema Literatur und Schreiben zu finden.
Inwiefern verträgt sich denn dieses Schreiben, was du ja immer gemacht hast, mit dieser Tätigkeit als Grafiker? Eigentlich könnte man ja meinen, dass das auch sehr, sehr gut zusammenpasst und man da seine eigenen Bücher auch illustrieren kann. Tust du das?
Nee, das tue ich nicht, zum Glück, weil so gut bin ich auch nicht. Also ich bin eher der, der mit Photoshop ganz gut umgehen kann und sich auf Layout und Satz versteht. Die Illustration überlasse ich lieber anderen. Aber ja, das hat durchaus für mich auch eine sehr enge Verwandtschaft. Also allein Schrift und Bild und das Wort Schriftbild haben ja zum Beispiel schon eine Heirat irgendwie. Und ja, für mich war das auch immer schon eine Gestaltung. Also das Gestaltungsprinzip war für mich sehr ähnlich. Eine Zugänglichkeit erzeugen. Am Ende ist das ja auch ein Produkt dann, ein geschlossenes, was irgendwie verständlich sein muss.
Und hast du jetzt zum Beispiel auch über die Uni oder das Literaturhaus etc. Angebote für angehende AutorInnen wahrgenommen? Also hast du mal wirklich, wenn man das denn überhaupt kann, gelernt, wie man schreibt?
Nee, ich hatte mal die Bestrebung, mich am Deutschen Literaturinstitut zu bewerben, hab's dann unterlassen, kenne aber von dort viele Absolventen und Absolventinnen. Und ich habe einmal, glaube ich, vom Literaturhaus, da war ich gefühlt 19 oder 20 Mal einen Schreibkurs wahrgenommen, aber das ist schon äußerst lange her.
Ja, neben deiner Autorentätigkeit und Tätigkeit als Grafiker bist du ja auch auf Social Media aktiv. Da kann man dich so ein bisschen verfolgen. Und vor ein paar Wochen wurde mir da ein Post von dir in den Feed gespült, in dem es so ungefähr hieß, Buch sucht Verlag. Dazu auch eine sehr schön animierte Grafik. Sehr spannende Offensive, fand ich. Hattest du denn mit dieser Strategie schon Erfolg?
Ich stehe in, wie sagt man, ich bin im Gespräch mit einigen Verlegern kleinerer Verlage, aber ich hatte durchaus auch im Vorfeld schon Agenturen und Verlage angeschrieben mit geringem Erfolg, was zum Teil daran lag, dass der Text ein wenig widerspenstig ist. Also das ist, mir war schon bewusst, dass der jetzt nicht so unbedingt in den regulären Markt passt. Aber vielleicht gibt es ja doch jemanden, der sich traut, einen doch etwas kauzigeren Text zu veröffentlichen.
An dieser Stelle wollen wir mal in einen Prosatext von Steffen reinhören. Es handelt sich um eine Erzählung für den Literaturpreis 2022 mit dem Titel Das leere Kästchen. Wir hören hier einen Ausschnitt in gekürzter Fassung.
Vielleicht vorweg, in der Erzählung geht es darum, dass der Protagonist vom Verlag von dem uns vielleicht allen bekannten Literaten Daniel Kehlmann eingeladen wird, ohne die Gründe zu kennen. Und jetzt steht er vor Kehlmanns Tür, die sich in der Einöde in Deutschland befindet. Hätte ich etwas mitbringen sollen? Um über ein Gastgeschenk nachzudenken, war es nun deutlich zu spät. War mein Lächeln auch nicht zu verkrampft? Die Spiegelung im Türglas beteuerte, nein. Nach einer kurzen Weile öffnete sich die Tür. Da stand er. In grauem Hemd und schwarzer Leinenhose, in roten Söckchen. Braunes, inzwischen leicht angegrautes, erfolglos gekämmtes Haar. Das mir durch zahllose Fotos und Videos bekannte Gesicht taxierte mich freundlich aus nussbaumbraunen Augen. Darunter die markante Kehlmann-Lippe. Für einen Moment war es, als musterte er mich, ich ihn ja auch. »Ja, guten Tag«, krächzte der Sprachmagier freundlich. »Ja, guten Tag«, echote ich. Herrje, ich war tatsächlich ernsthaft nervös. Wie weiter sollte ich sagen, da bin ich? Sogleich aber drehte sich Kehlmann wieder um. Er sagte etwas wie, »Warten Sie«, den Rest verstand ich nicht recht, weil er im Haus verschwand. Also blieb ich vor der Schwelle stehen. Langsam schloss ich die Tür und drohte wieder ins Schloss zu fallen. Was für ein Empfang! War es das schon? »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise«, hörte ich ihn durch die angelehnte Tür fragen. »Ja«, antwortete ich, aber da ich irritiert war, mit ihm durch die Tür zu reden, fiel mir nichts Passendes ein. Wollte er eine ausführliche Antwort? dass die Zugfahrt reibungslos verlaufen war oder dass ja heute herrliches Wetter sei. Mir schien jedenfalls irgendwie nicht einzufallen, wie man ein Gespräch anfing. »Sind Sie mit der Unterkunft zufrieden?« hörte ich ihn dumpf durch den Flur rufen. »Ja, sehr zufrieden«, erwiderte ich. Oder sollte ich ihm davon erzählen, dass ich in einem Haus voller ausgestopfter Tiere untergekommen war? Wollte er mit mir allen Ernstes ein Gespräch durch den Türspalt führen? War er soziophob, hochinfektiös? Da stand er plötzlich wieder vor mir, eingefasst im Türrahmen und in Lebensgröße. »Das ist wirklich ein herrliches Wetter heute«, sagte er und blinzelte in die Sonne. Er hatte sich Schuhe angezogen, beigefarbene Mokassins. Killmann trat über die Schwelle und schloss die Tür hinter sich. »Wieso ließ er mich nicht hinein?« »Gehen wir doch ein Stück«, sagte er und streckte seinen Arm wie einen Wegweiser in Richtung Straße. »Beim Gehen lässt es sich besser reden.« Das klang nun aber äußerst ernst, als wolle sich ein Vater seinen Sohn zur Brust nehmen. Ich folgte ihm jedoch gehorsam. »Bei mir nehmen die Gedanken dann das Tempo meines Schrittes an und bleiben nicht stehen, wissen Sie?«, fuhr er fort. »Außerdem ist dann der Kopf nach oben hin frei und wird nicht durch eine Zimmerdecke eingeengt.« Man mochte dies für die Attitüde eines Schriftstellers halten. Naja, aber mir schien das fürs Erste keine schlechte Idee zu sein. Ehe man sich in scheuer Visitation gegenüber saß, war ein Spaziergang vielleicht wirklich eine willkommene Maßnahme, um locker ins Gespräch zu kommen. Nur fragte ich mich, warum das Ganze zeremoniell? Die Einladung, die Wallfahrt zum Autor, die Unterbringung und nun dieses hegemoniale Gebaren. Wollte er mir seine Ländereien zeigen? Wir schritten nebeneinander her und passierten kaum 5 Häuser. Wir ließen den Löschteich Talata Talata links liegen und bogen von der Hauptstraße auf einen Feldweg ab. Es waren genau genommen 2 Pfade. Die Fahrerinnen der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge hatten den Acker in 2 Flächen geteilt. Rechts und links stand der noch junge Roggen. Zwischen uns beiden aber verlief von den Rädern der Traktoren nicht plattgedrückt ein Grasstreifen. So schritten wir gewissermaßen auf Parallelen, die durch die Landschaft verliefen, nebeneinander her, jeder in seiner Spur. Der Abstand von etwa einem Dreiviertelmeter verschaffte uns etwas wie eine dem ernsten Gespräch angemessene, wohlkalkulierte Distanz, dachte ich. Der mathematische Satz, in dem sich Parallelen in der Unendlichkeit schneiden würden, dachte ich weiter, ließe uns einstweilen kollidieren. Wie lange müssten wir dafür nur laufen? Und was war denn jetzt gleich der Anlass? »Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen«, sagte der Peripathetiker, und ich ärgerte mich, dass ich selbst nicht auf eine solch förmliche Floskel gekommen war, stattdessen trottete ich neben ihm her. »Ganz meinerseits«, sagte ich, schluckte aber die Frage, was denn der Grund für unsere Begegnung war, einstweilen hinunter. »Hat Ihnen Frau Seewald ein gutes Frühstück bereitet?« »Ja, das hat sie«, antwortete ich. »Und sind Sie über den Grund Ihrer Reise in Kenntnis gesetzt worden?« »Nein.« Es mochte erst kurz nach 10 sein, der Himmel leuchtete quarzblau und die Sonne brannte schon bedenklich. Es hatte seit Wochen nicht...
Ja, hier in MV ist ja, wenn man sich für aktuelle Literatur im Land interessiert, eigentlich die Zeitschrift Risse so ziemlich die bekannteste und in der bist du ja auch schon mehrfach aufgetaucht. Aber seit 2007 hast du ja auch eine eigene Literaturzeitschrift, die du während des Studiums gegründet hast, hast du gerade schon erzählt, namens Weiß auf Schwarz, die mehr oder weniger regelmäßig erschien oder immer noch erscheint und mittlerweile 15 Ausgaben zählt. Was war denn damals eure Vision?
Also man muss dazu sagen, die 15. Ausgabe ist gefaked. Die habe ich online gestellt, weil ich eine Akkreditierung für die Leipziger Buchmesse brauchte. Aber 14 sind in unregelmäßigen Abständen erschienen. Das lag so ein bisschen daran, dass wir einfach, ja, wir waren sehr unabhängig. Wir hatten keine Fördergelder, haben das alles selber finanziert. Insofern konnten wir auch entscheiden, wann das passiert. Und jetzt haben wir aber einen Mikrofon oder eine Mikroförderung gekriegt vom Literaturrat und sind aufgrund der Ausschüttung natürlich jetzt gezwungen, eine Ausgabe zu machen. Die wird, denke ich, jetzt Anfang mit diesen Jahres erscheinen, ja.
Und ihr seid immer noch das gleiche Redaktionsteam wie am Anfang?
Ja, beinahe. Also sie ist immer im Wandel. Es sind immer so 3-4 Personen, die, wo dann immer 1-2 abspringen, dann sind ein paar neue drin. Aber geistig sind wir doch immer, das wollen wir doch das Gleiche.
Weiß auf Schwarz, das schreibt man jetzt nicht unbedingt so, wie man es spricht, sondern ein bisschen besonders. Was hat es denn damit auf sich mit dieser Schreibweise?
Ich kann nur noch ganz dunkel ahnen, was der Grund war, die Zeitschrift so zu nennen. Also wir wollten irgendwie eh anders sein, wie ja wahrscheinlich jeder das irgendwie in seiner Jugend möchte. Und wir haben in Umkehrung, also man schreibt ja Schwarz auf Weiß, und wir wollten einfach irgendwie die revolutionäre Denkart ausdrücken in der Umkehrung dessen. Genau.
Dann kommen wir vielleicht nochmal auf einen deiner jüngsten Erfolge zu sprechen, und zwar den Literaturpreis MV, der jetzt zum 6. Mal im Oktober 2024 vergeben wurde. Gewonnen hat ihn Julie Katz, von der wir hier auch im Podcast vermutlich noch mehr hören werden. Das kann ich vielleicht schon mal verraten. Du hast allerdings auch einen Preis bekommen, und zwar den Publikumspreis, für den du ja jetzt auch schon öfters nominiert warst. Wie kriegt man denn diesen Publikumspreis, und für welchen Text hast du ihn verliehen bekommen?
Also dieses Jahr gab es ja die Neuerung, dass es 2 Publikumspreise gab. Einmal den Saalpreis und einmal den Onlinepreis. Und ich habe den Onlinepreis bekommen mit dem Text Der alte Böck oder Das 13. Kaninchen. Ich weiß nicht, warum ich ihn bekommen habe. Ich nehme an, das spricht für den Text. Aber vielleicht auch, weil ich inzwischen sowas wie ein Sidekick dieser Veranstaltung bin, weil ich da schon gefühlt als einer der einzigen das dritte Mal dort teilnehme. Und immer mit Publikumspreisen nach Hause lauf.
Du hast mir schon verraten, dass du deine Ideen, und das knüpft jetzt auch an diesen Text an, den du für den Literaturpreis geschrieben hast, dass du deine Ideen meistens aus so einer einzelnen Bemerkung oder irgendwie einer Erzählung, einer witzigen Anekdote einer Person ziehst, die du dann verfremdest und auch so ein bisschen literarisch erweiterst. Wie ist das denn jetzt hier vom kleinen Funken zur zündenden Idee geworden bei diesem Kaninchentext?
Das ist entstanden an einem Frühstückstisch in einer Druckerei, in der ich mal für 3 Jahre gearbeitet habe. Da hat einer der Chefs am Frühstückstisch eine Anekdote zum Besten gegeben, die mich so frappiert hat. Also die hat natürlich für allgemeines Gelächter nicht über den Sprechenden, sondern über das Erzählte geführt. Und ich habe aber gedacht, das kann doch nicht nur eine Anekdote sein. Das muss man, das ist doch, hat doch das, den Stoff für eine Geschichte. Also für eine Anekdote ist das wie Perlen vor die Säue, weil das viel zu schade ist, so eine, die Möglichkeit, die da drin steckt, vergehen zu lassen. Genau, und da bin ich dann irgendwie 2-3 Tage mit der Idee schwanger gegangen, und dann habe ich die Geschichte geschrieben.
Ja, aus der Geschichte wollen wir gleich nochmal einen Ausschnitt hören, aber vielleicht kannst du uns die Anekdote ja nochmal ganz kurz im Vorhinein zusammenfassen.
Es geht darum, dass jemand auf die Kaninchen von jemandem aufpassen muss, und während er auf diese Kaninchen aufpasst, findet er ein totes Kaninchen innerhalb dieses Geheges, und in dem Glauben, dass es während der Zeit, in der er aufgepasst hat, verstorben ist, hat er so ein schlechtes Gewissen, dass er es einfach striegelt und platziert und darauf hofft, dass es nicht bemerkt wird. Als dann der Besitzer der Kaninchen zurückkommt, ist der so dermaßen entsetzt darüber, dass dieses Kaninchen, was dieser wiederum 2 Wochen vorher vergraben hatte, weil es eben normal verstorben und verendet ist, dass der so aus dem Häuschen war, nahe am Verrücktwerden, bis sich das aber aufgeklärt hat.
Und auch hier hören wir jetzt mal einen gekürzten Ausschnitt, aufgenommen bei der Verleihung des Literaturpreises 2024.
Böck war sehr beliebt im Dorf. Er war der Einzige, der weit herumgekommen war, denn er reiste viel und hatte Städte gesehen, sogar die Tschechoslowakei. Der Böck war sogar mal in einem Kino in der Stadt, darum beneideten wir ihn alle sehr. Und eines Tages, da kam er aus der Stadt zurück und meinte, es würde eine Filmvorführung geben, auf die wolle er uns alle einmal einladen. Das war wirklich so. Er hatte uns alle eingeladen, hatte 40 Karten gekauft von seinem eigenen Geld für eine Vorführung in der Stadt. Das ganze Dorf war aus dem Häuschen, können Sie sich sicher vorstellen. Noch niemand war jemals in einem Lichtspieltheater. Jedenfalls räumte der Gunter seinen Traktor leer und schraubte die Bänke auf den Hänger. Und an einem Freitag setzten sich alle in und auf den Traktor und ließen die Arbeit liegen. Sogar die alte Frau Kessler, die nur noch in ihrem Sessel Zigaretten rauchte, die saß vorn beim Gunter und rauchte mit dem Traktor um die Wette. Da fuhren wir langsam und knatterten in die Stadt, bestimmt 2 Stunden lang, dicht an dicht gedrängt auf dem Anhänger, die hübsche Milla mir gegenüber und der dumme Heiner neben ihr und Else und ihre blinde Mutter. Einfach alle. Wir waren sehr fröhlich am Anfang und endlich erreichten wir das Kino, aber der Böck war nicht da und wir durften nicht hinein ohne die Karten. Der lag nämlich in derselben Stadt, gerade in einem Krankenhaus mit einem gebrochenen Oberschenkel und den 40 Eintrittskarten für die Vorstellung. Aber das hatte ich eigentlich gar nicht erzählen wollen. Aber das erzählt man sich heute noch in unserem Ort, dass wir alle beinahe mal in einem Kino gewesen waren. Für den Böck sollte ich einmal Karnickel versorgen. Das wollte ich erzählen. Der Böck wollte nämlich einmal tatsächlich eine Woche nicht nur in eine andere Stadt, sondern in ein anderes Land. Er reiste in die Tschechoslowakei, nach Prag. Die Tiere jedenfalls konnten nicht mit. Da hat er eben mich gefragt, ob ich mal eine Woche nach dem Rechten sehen könne, bei den Löffeln, wie er sie nannte. Er würde mir also als einzigen diese Aufgabe zumuten, dem dummen Heiner traut er das nicht zu. Da würden sie wohl wahrscheinlich eher vor Hunger oder Überfütterung verrecken, hat er gesagt. Der Böck reiste ab und ich folgte den Anweisungen, die er mir haargenau erklärt hatte. Klee, Löwenzahn und Petersilie sollte ich frisch ins Gehege bringen. Zudem Karotten und Gemüse aus dem Garten. Das Wasser war regelmäßig aufzufrischen, die Köttel sollten rausgekehrt und das Stroh einmal ausgewechselt werden. Während ich mich um die Löffel kümmerte, sprang Renno um den mannshohen Drahtzaun herum und bellte, sodass die Karnickel scheu in ihren Stall flüchteten. Ich kehrte Köttel, brachte Heu. Sie haben gar keine Ahnung, wie die Dinger scheißen können. Überall lag das Zeug verstreut rum auf dem Boden. Das machte ich tagelang so, immer nach der Arbeit in der Werkstatt. Gemüse, Wasser, Köttel, Heu. Und dann stand eines Tages, die Woche war fast rum, der Renno da und wedelte dumm mit dem Schwanz und glotzte mich an. Aus seinem Maul hing schlaff ein Karnickel. Da hat er einfach einen preisgekrönten Rammler totgebissen. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Wie kam die dämliche Töle überhaupt durch den geschlossenen Zaun? Das Karnickel war gewiss ein Vermögen wert, scheiß Köter. Ich bekam kaum Luft. Mich befiel Panik. Ich hatte gerade die Schaufel in der Hand mit den Kötteln auf der Schippe, da brüllte ich drauf los und knallte Renno das blanke Blech auf den Schädel, dass es laut knackte und die Scheiße nach allen Seiten flog. Und dann lag Renno wie ein Sack Zement und machte keinen Mucks mehr. Und neben ihm das Karnickel und überall diese Köttel. Das war furchtbar. Es brauchte eine Ewigkeit, bis ich mich wieder rühren konnte. Dann griff ich die Schaufel, ging auf die Wiese hinterm Haus und grub ein Loch für den Hund und auf das Grab legte ich noch ein paar Feldsteine. Ich hatte fürchterliche Gefühle, das kann ich Ihnen sagen. Aber ich überlegte nicht lange, nahm das tote Karnickel, bürstete ihm den Sand aus dem Fell und setzte es zu den anderen ins Gehege. Dort lag es, als wenn es schliefe, wie so ein Kissen oder ein verlorener Muff. Vielleicht würde Böck das erst in ein paar Tagen bemerken und glauben, es sei erst frisch verendet. Am Samstag kam Böck zurück. Er stellte seinen Koffer ins Haus und fing gleich an zu erzählen. Und er erzählte, ich weiß nicht mehr wovon, weil ich so entsetzlich aufgeregt war. Ich dachte, was erzählst du denn, Böck? Was soll denn das? Wie soll ich denn hier mit deiner guten Laune dir das alles erklären, was fürchterliches passiert ist? Das passte doch nicht zueinander. Seine gehobene Stimmung und diese katastrophale Sache hier. Wie machte man das denn nur, wenn man in eine Hochzeitsgesellschaft kommt und dann sagen muss, draußen wütet die Pest oder es hagelt Bomben? Oder Miller, wach auf, du heiratest heute den dummen Heiner. Oder Frau Kessler, es gibt keine Zigaretten mehr, nirgends auf der Welt. Böck, schrie ich, Böck, der Hund ist tot. Binnen eines Augenblicks schrumpfte Böcks fröhliches Gesicht zu einer blassen, zerknitterten Maske. Das Lächeln um seinen Mund fror ihm ein. Weil Böcks Schweigen mir so lange und beklemmend wurde, sagte ich, ist gestorben, lag eines Tages tot vorm Haus, hab ihn im Garten vergraben. Nach einer kurzen Pause sagte ich noch was von Beileid und auf Wiedersehen, klopfte ihm auf die Schulter und ging. Mein ganzer Körper brannte und juckte. Die kommenden Tage hielt ich mich in meinem Haus auf. Ich blieb in der Werkstatt und reparierte ein paar alte Stühle aus der Schenke. Man musste nur auf das Dorfgeschwätz warten, dann wusste man, was passiert war. Es passierte nichts. Nach 3 Tagen ging ich dann doch zu Elsas Mutter, die wie eine Tageszeitung war, weil die geschwätzige Elsa ihr immer alles zu erzählen wusste, ihr erzählen musste, was im Ort geschah. Elsas Mutter war sehr aufgeregt und erzählte, dass die Kessler beinahe in ihrem Bett verbrannt wäre, weil sie beim Rauchen eingeschlafen sei. Und sie würde noch das ganze Dorf anzünden mit ihren Zigaretten. Der Heiner hätte sich die Nase aufgeschlagen, als er beim Fahrradfahren ihre Else hinterher gesehen hätte. Und der Gunther hätte viel zu tun auf dem Feld, aber der Traktor wollte nicht starten. Das Heu müsste doch eingefahren werden. Ich saß wie auf heißen Kohlen. Was war denn nun mit ihm, mit dem Böck? Ach, und der Böck, der sei verrückt geworden. Das mit dem Renno, das habe ihn ja schon hart getroffen, aber dann das. Der hatte doch 13 Karnickel gehabt, Das 13. sei aber vor mehr als 2 Wochen gestorben. Das hatte er in der Grube verscharrt. Und dieses 13. Karnickel, das hätte Jesus Maria nun plötzlich gestriegelt und glänzend wieder im Gehege gesessen. Man stelle sich das vor, welch ein Unheil. Das hat ihn verrückt gemacht. Und ich bin schuld dran, dass der Heiner noch heute im Dorf rumläuft und zu Ostern die Geschichte vom auferstandenen Hasen erzählt. Dabei sind Karnickel gar keine Hasen.
Ja, vielen Dank für diesen Ausschnitt. Du beschreibst deine eigene Literatur als kauzig. Vielleicht könntest du darauf auch noch mal ein bisschen eingehen. Hat das auch damit zu tun, dass du nicht unbedingt immer mit dem Mainstream gehst und jetzt die topaktuellen Themen in den Mittelpunkt stellst deiner Geschichten?
Ich weiß nicht, ob das eine Entscheidung ist. Ich glaube, mich wird es bestimmt auch noch mal zu einem aktuellen Thema führen oder zu einem sogenannten Trend- oder Mainstream-Thema. Die Texte, die schreibe ich ja nicht gegen Trends oder so, sondern das sind eher die Themen, wo es mich dann hinzieht. Ich vermute einfach, dass ich den Geschichten vielleicht auch einfach kein aktuelles Gewand anziehe, sondern die eher in so einem, entweder in einer dörflichen Region oder in einer fantastischen Welt stattfinden lasse. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zeitgenössischere Texte geben wird. Das Wort kauzig verdanke ich eigentlich Moritz Basler, der 2017 mal auf meine Lyrik und Prosa eine Laudatio gehalten hat, in der dieser Begriff fiel. Und seitdem nutze ich den so ein bisschen als Etikett.
Es ist ja auch immer eine spannende Fragestellung, inwiefern die Literatur eigentlich am Autor selbst dran ist. Und natürlich gibt es da bei dir eine gewisse Nähe, wenn die Erzählungen der Menschen in deinem näheren Umfeld für dich auch eine Quelle der Inspiration sind. Aber vielleicht schauen wir mal getrennt auf deine Prosa und deine Lyrik. Welches der beiden ist denn näher an dir persönlich dran?
Also definitiv die Lyrik ist näher an mir dran. Die schreibe ich irgendwie wie Beobachtungsdokumente oder ja, vielleicht so eine fast Tagebuchstil. Und die Prosa, die rückt dann weiter von mir weg, weil ich da über anderes rede, was nicht zwingend mit mir zu tun haben muss.
Wenn du sagst, deine Lyrik ist nah an dir dran, meinst du damit, dass es deine inneren Gefühle auch vielleicht wiedergibt oder eher, dass du dich selbst damit beschreibst? Also, dass es so ein Blick von außen auf dich ist?
Da wird oft auch ich gesagt in den Texten, aber ich gehe davon aus, dass das nicht zwangsläufig ich bin, der da sprechen muss.
Und natürlich wollen wir auch noch mal ein paar lyrische Texte von Steffen hören. Dazu hat er ganz exklusiv für uns noch ein paar unveröffentlichte Zeilen mitgebracht.
Die Straßenbahn ist voll und voller Schwitzer. Zum Glück habe ich einen Platz gefunden. 2 Damen streiten auf einem Doppelsitzer über die Hochzeit eines Prinzen in der bunten. Mir gegenüber sitzt ein schönes Mädchen und ihre Augen leuchten wie 2 Lunden. Vielleicht ist es die schönste in dem Städtchen. Vielleicht auch nicht. Wer soll das bitte wissen? Dann steigt sie aus mit ihren Bäckerbrötchen und lächelt noch und kaut auf ihrem Bissen. Ich will nur einmal für uns beide lügen, dass wir uns beide lieben oder küssen. Ein Leben lang. Dann bin ich ausgestiegen. Die Zeitung liegt seit gestern unentfaltet wie eine kleine Alltagsfliege. Das Weltgeschehen stapelt sich veraltet auf einem Haufen auf der Sofaliege. Die Hoffnung, ungelesen, ungewesen, bekommt zuweilen ganz bizarre Züge. Im Flur gleich links, da liegen auf dem Tresen unter dem Briefbeschwerer die Beschwerdebriefe, darin gewiss kein Gruß aus den Vogesen, als wenn darin irgendein Unheil schliefe, das ich nicht wecken will aus seiner Ruhe, lasse ich es ungeöffnet in der Tiefe. Ich unternehme nichts, ehe ich Falsches tue. Der Regen gaukelt vor, als hingen Fäden vom Himmel und die vielen Menschen unten. Sie alle sind verknüpft mit einem jeden und diese Puppen ziehen an lauter bunten Hundeleinen Hunde, die sich Katzen halten und alles, alles ist an Strippen angebunden. Am meisten lieb ich deine Grübelfalten, wenn deine Blicke in die Weite gehen. Ich hoffe nur, du kannst darüber walten, denn fern ist fast schon fort. Du musst verstehen, ich halte Wort und lasse dich verschwinden. Ich werd beim Himmel dann um deinen Faden flehen und ihn um meinen kleinen Finger binden.
Ja, Ja, du bist wahnsinnig breit aufgestellt. Das haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile festgestellt im Laufe dieser Folge. Und du machst so ziemlich alles, was man irgendwie mit Kreativsein und freier Kunst verbindet. Du schreibst Lyrik, Erzählungen, Kurzgeschichten, produzierst Hörspiele, hast sogar mal eine Novelle geschrieben und seit 15 Jahren arbeitest du an einem Roman. Jetzt hat man erst vor einigen Monaten erlebt, wie du eine ganze Kunstausstellung auf die Beine gestellt hast im Studio 36, bei der auch internationale Gäste dabei waren. Im Mittelpunkt stand Teddy Holm. Wer ist das?
Teddy Holm ist eine interessante Figur aus der früheren Rostocker Kunstszene. Und entdeckt haben die unabhängig von mir auch Ilja Orlov, ein in Russland gebürtiger finnischer Künstler. Und er hat sich mit dem malerischen Werk von Teddy Holm befasst und ich habe die Tagebücher von ihr gefunden und aufgearbeitet. Und wir haben uns über einen Zufall getroffen, als er hier nämlich Stipendiat in Rostock war. Und wir haben zusammen ein Gesamtwerk kuratiert von Teddy Holm.
Und das Ganze ist ja so eine Art Pop-up-Ausstellung geworden, denn die bestand gar nicht so lange, die konnte man sich gar nicht so lange angucken.
Ja, leider nicht. Die hing viel zu kurz, um wahrgenommen zu werden, aber die war gut besucht.
Aber das Projekt ist ja noch nicht zu Ende, sondern soll auch möglichst bald weitergehen. Was ist denn da noch weiterhin geplant an Kooperation?
Also wir wollen unbedingt, dass Teddy Holm nochmal mehr in die Aufmerksamkeit gerückt wird. Das Werk gilt es auf jeden Fall nochmal aufzuarbeiten und öffentlich zu machen. Wir werden weiter daran arbeiten, zusammen mit Ilja Orlov, und wir arbeiten auch gerade an einer Art Werkausgabe.
Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was da uns noch alles präsentiert wird und über Teddy Holm an die Oberfläche geholt wird. Ich habe von dir jetzt so im Laufe der Zeit, die wir uns hier unterhalten haben, den Eindruck bekommen, dass du so eine Person bist, die sehr, sehr realistisch mit sich selbst umgeht und auch ziemlich genau ihre Stärken und Schwächen kennt. Du hast dich dabei, und das sind jetzt nicht meine Worte, selbst als faul bezeichnet. Daher vielleicht auch die Formulierung des sich selbst verhindernden Autors, wobei faul dann vielleicht doch gar nicht so das Richtige wäre, weil du ja meintest, dass es auch einen selbstzweifelnden Faktor hat. Aber ich wollte dir jetzt nochmal zum Abschluss die Frage stellen, was für Strategien hast du denn für dich entwickelt über die Jahre, die du jetzt schon im Schreiben tätig bist, um trotzdem produktiv zu sein?
Ja, was hilft, musste ich mir auch immer erst als Rat einholen. Das ist zum Beispiel Disziplin und Routine. Das hilft. Oder eben tatsächlich die Reise woanders hin. Also wenn man zu Hause zu sehr verstrickt ist in Alltägliches und seine prokrastinierenden Strategien, dann macht man lieber irgendwo Urlaub und setzt sich irgendwo hin, wo man wenig Reizen ausgesetzt ist. Und dann kann man sich dem widmen, was einem sowieso den ganzen Tag im Kopf umhergeistert.
Auch in der heutigen Folge wollen wir wieder ein passendes Thema literaturwissenschaftlich etwas genauer unter die Lupe nehmen. In seinem Text zum Literaturpreis 2022 ist besonders die Selbstreferenz des Autors auffällig. Darüber spricht meine Kollegin Marie Zimmer jetzt mit Stefan Leska.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Hallo und herzlich willkommen, Stefan Leska. Bei dem Text, den Steffen Dürre 2022 bei der Vergabe vom Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern gelesen hat, ist mir persönlich vor allem der letzte Satz so in Erinnerung geblieben. Da sagte nämlich, existiert der Autor Steffen Dürre noch? Er geht also durch diese Selbstreferenz direkt auf sich und sein Autorsein ein. Was ist denn eine Selbstreferenz an sich?
Also grundsätzlich muss man erstmal Autofiktion von Selbstreferenz so ein bisschen abgrenzen, denn Autofiktion ist ja so ein Sammelbegriff für alle Texte, bei denen es Grund zur Annahme gibt oder bei denen die Hauptfigur eben entweder Ähnlichkeiten zur Autorin, zum Autor hat oder eben sehr nah an sie angelegt ist. Und deswegen man immer geneigt ist, die Hauptfigur mit dem Autor gleichzusetzen, was aber, weil es ja Fiktion ist, eben nicht funktioniert. Da gibt es also bestimmte Schnittmengen, die übereinstimmen, Namensgleichheit, wie hier zum Beispiel, oder eben bestimmte Merkmale, die aber nicht dazu berechtigen, die Figuren gleich gleichzusetzen. Und für all diese Texte, wo das so ist, hat man den Sammelbegriff Autofiktion geprägt. Und Selbstreferenz, ja, das ist ein schwieriger Begriff, der vielfach definiert worden ist, unter anderem auch von Niklas Luhmann, und der in so einem Podcast natürlich schwer runterzubrechen ist. Wir versuchen es mal damit, dass wir sagen, Selbstreferenz bedeutet zunächst einmal, dass ein Kunstwerk auf sich selbst Bezug nimmt und sozusagen sich selbst thematisiert und sich auch als konstruiertes Kunstwerk ausstellt. also als Zeichensystem. Und das klingt erstmal nicht so spannend, das ist es aber. Und das kann sehr kompliziert und auch sehr raffiniert werden. Es gibt ein berühmtes Bild des Malers Diego Velázquez aus dem 17. Jahrhundert. Las Meninas heißt das, die Hofdamen. Und das zeigt erstmal die Hofdamen selber, aber da links daneben steht dann der Maler selbst hinter einer Staffelei, hinter der er so hervorguckt. Und zwar scheinbar auf den Betrachter des Bildes sieht. Aber er guckt natürlich nicht aus dem Bild heraus, sondern er guckt natürlich die an, die er da gerade malt. Und das ist eben das spanische Königspaar. Das Schöne daran ist, dass man hier also den Maler bei der Arbeit sehen kann. Und das heißt eben auch, dass wir nicht nur bewusst gemacht bekommen, dass wir hier ein Bild sehen, also ein Kunstwerk und nicht irgendwie die Realität, sondern wir treten also einen Schritt zurück und sehen das Kunstwerk als gemachtes, als Bild, und wir sehen aber auch den Maler in seiner Produktionsbedingung, also in den Produktionsbedingungen seiner Zeit. Velázquez war am spanischen Hof, hatte also ein Hofatelier, und wir können uns eben ein Bild davon machen, was uns auch wieder zeigt, dass das Bild als Kunstwerk eben bei uns in unserer Wahrnehmung hervortritt und ins Bewusstsein des Betrachters kommt. Das ist also Selbstreferenz. Ein Kunstwerk zeigt sich selbst oder die Art und Weise, wie es produziert worden ist, in sich selbst.
Was macht denn so eine Selbstreferenz mit LeserInnen?
Vieles. Interessanter ist immer, was es mit einem Text macht. Also wenn ein Kunstwerk in sich selbst präsent ist, also in dem Fall ein Text in sich selbst präsent ist oder sich selbst thematisiert, dann stellt er sich natürlich nicht nur selbst als Kunstwerk aus, sondern es dient auch dazu, über das Erzählen selbst zu reflektieren. Also die Art und Weise, wie man eigentlich erzählt und was man eigentlich erzählen will, tritt dann in den Vordergrund. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Erzähler, der uns eine Geschichte erzählen will und dabei permanent sich selbst reflektiert und sagt, na, wie kann ich davon eigentlich erzählen? Was will ich eigentlich erzählen? Was lasse ich weg? So schärft es auch dann bei uns das Bewusstsein für den Erzählakt, also für die Art und Weise, wie das konstruiert ist, und nicht nur für die Art oder für das, was uns erzählt wird. Einer, der das ganz gerne macht, das ist Wilhelm Raabe, ein Autor aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat in seinem Erstlingsroman Die Chronik der Sperlingsgasse, da geht es um einen alternden Mann, Johannes Wacholder, der vorhat, die Geschichte der Straße, in der er einen Großteil seines Lebens verbracht hat, eben zu erzählen. Und das Schöne ist, dass diese Chronik tatsächlich dauernd reflektiert wird. Es wird dauernd gesagt, wie soll ich diese Chronik jetzt schreiben, wie ist die beschaffen, und das schon am Anfang. Immer wieder wird darüber reflektiert, wie kann ich erzählen, wie will ich erzählen, was kann ich überhaupt. Und dass wir keine Chronik, also eine chronologische Aneinanderreihung der wichtigen Ereignisse bekommen, das wird auch von Anfang an klar, denn der Erzähler reflektiert auch über seine eigenen Grenzen. Er sagt nämlich, nur das Konkreteste vermag ich dann und wann festzuhalten, und diesmal sind es Bilder aus meinem eigenen Leben, die ich hier dem Papier anvertraue. Also das Papier, was wir gerade 200 Jahre später lesen. Und der Effekt solcher Passagen ist natürlich einerseits der, dass wir der Chronik, die wir eigentlich gerade lesen, gleichzeitig beim Entstehen zuschauen können. Und etwas über die Bedingungen des Schreibens in Wacholders kleiner Dachstube da oben erfahren. Und gleichzeitig lenkt das auch unsere Erwartungen. Chronik ist ein Titel, der bestimmte Erwartungen weckt, der aber hier dann gleich korrigiert wird. Wir können eben keine vollumfängliche Chronik erwarten, und er hat auch gar nicht vor, also Wacholder hat auch gar nicht vor, umfänglich zu recherchieren, sondern er will eben nur Dinge erzählen, die für ihn einen allgemeingültigen Wert haben. Das wäre ein gutes Beispiel für Selbstreferenz in der Literatur, wo also das Erzählen sich selbst thematisiert und die Art und Weise des Erzählens ausgestellt wird.
Nachdem wir jetzt ganz viel über Selbstreferenz im Allgemeinen gesprochen haben, wie macht Steffen Dürre denn das in seiner Erzählung Das leere Kästchen, die wir eben schon gehört haben?
Da geht es ja darum, dass die Hauptfigur und gleichzeitig Ich-Erzähler von Daniel Kehlmann eingeladen wird, weil dieser Kehlmann eben die Erzählung Das leere Kästchen sehr beeindruckend fand von der Ich-Erzähler-Figur. Und das Spannende ist, dass wie auch bei Raabe, wo das Manuskript der Chronik auftaucht, da haben wir es auch hier mit so einer Art Matroschka-Prinzip zu tun. Also diese Puppen, wenn man die aufmacht, ist noch genau mal das Gleiche, bloß kleiner drin. Auch hier ist der Text in sich selbst vorhanden, und das können wir durchaus materiell verstehen. Bei Raabe haben wir das unfertige Manuskript. Ein paar Figuren kommen immer wieder vorbei und fragen den Wacholder, was schreibst du da eigentlich? Darf ich da mitmachen? Und auch bei Steffen Dürre haben wir das. Da ist es aber kein unfertiges Manuskript, sondern hier ist es tatsächlich das fertige, gedruckte Buch in einem grünen Einband. Und auch bei Steffen Dürre werden über diese Selbstreferenz Bedingungen und Nichtbedingungen vom Schreiben heutzutage behandelt. Denn der Kehlmann ist ja so beeindruckt von diesem Buch, dass er sofort eine Schreibblockade bekommt und merkt, da reiche ich nicht heran, ich kann also jetzt nichts mehr schreiben. Und die beiden reden dann darüber, was ein Autor ist, was Schreiben bedeutet. Und was hier besonders spannend ist, ist, dass wir hier nicht nur das Buch im Buch haben oder den Text im Text, sondern dass wir hier auch die Geburtsstunde des Textes eigentlich erleben. Also die Geburtsstunde des Erzählers. Denn die Geschehnisse scheinen dem Erzähler so merkwürdig, dass er kurzerhand entscheidet, das muss hier ein Traum sein. Und er sagt, na, wenn das ein Traum ist, dann kann ich ihn auch zu einem luziden Traum machen. Also wo ich Herrschaft darüber habe und Herrschaft über die Dinge, die da passieren. Wörtlich klingt das so. Ich war nun gewissermaßen durch einen Akt der Selbstermächtigung zum Regisseur und Hauptdarsteller meines eigenen Traums geworden. Also, der Autor, auch wieder ein Zitat von Dürre, erschafft und bestimmt das Geschick ganzer Welten zwischen zwei Buchdeckeln. Und genau das führt uns Steffen Dürre eben mittels dieser Selbstreferenz vor. Wir haben das Buch im Buch und sehen aber gleichzeitig, wie ein Autor zu einem Autor geworden ist. Und das wäre ein gutes Beispiel für Selbstreferenz in der Literatur des 21. Jahrhunderts.
Das war's mit dieser Folge von Kapitelrauschen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns super gern auf unserer neuen Instagram-Seite Kapitelrauschen. Die ist auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Mein Name ist Lisa Gerlach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.